Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner und Alexander Zverev stehen sich im Finale der Australian Open gegenüber. Während Jannik Sinner gegen Ben Shelton in 3 Sätzen gewann, profitierte Alexander Zverev von einer Verletzung von Novak Djokovic. Außerdem müssen wir darüber sprechen, dass Madison Keys nur noch einen Sieg fehlt, um ihren ersten Grand Slam zu gewinnen. Herzlich willkommen zu unserer drittletzten Ausgabe von Chip and Charge zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben selten so viel Feedback bekommen wie gestern auf die Nachricht, dass Madison Keys ins Finale eingezogen ist. Alle haben sie geschrieben. Ich glaube, Philipp Joubert, ab jetzt alles. Alle haben sie gesagt hier, dass sie sich freuen, dass deine Vorhersage so weit in Erfüllung gegangen ist erstmal. Wir sprechen nachher über die Frauen, aber das wollte ich dir vorher nochmal mitteilen, dass wir unglaublich viel Feedback bekommen haben gestern.
Hast du dir nochmal angehört?
Nee, ich habe es mir noch nicht angehört. Aber
ich habe es mir angehört, weil du lachst mich ja sehr aus.
Nein. Ich habe mich gefreut. Ich habe dich nicht ausgelacht. Ich habe mich gefreut darüber.
Mit mir gefreut, so klang es. Ja, also ich meine, eben diese Auslosungsvorschauen. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Hier ist Podcast, wir bieten Analyse, aber ein bisschen Unterhaltung soll es auch sein. Das wird natürlich mitbedacht bei den Auslosungsvorschauen. Aber das war eine Geschichte, das hatte ich in der Auslosung gesehen und im Moment war ich einfach überzeugt über die Australian Open. Und ich glaube, das kommt auch eine Auslosungsvorschau rüber. Und ehrlicherweise, ne, ich arbeite nicht mehr als Journalist in dem Feld, also fühle ich mich auch nicht mehr der Objektivität 100% verpflichtet, vielleicht nur noch 95%. Und da sind natürlich ein paar persönliche Sympathien drin. Das ist von allen, die ich im Tennis erlebt habe, wahrscheinlich eine der 3 nettesten Personen oder so. Super aufmerksamer Mensch, die wirklich richtig freundlich ist zu allen. Und da spielen also persönliche Sympathien mit. Dran geglaubt habe ich trotzdem. Und in dem Moment war ich einfach überzeugt und habe lustigerweise wirklich gesagt, da konnte ich mich auch nicht mehr erinnern, dass sie nacheinander Świątek und Sabalenka schlagen wird. Ja. Es fehlt wirklich nur noch ein Sieg.
Ja. Wir sprechen gleich darüber, weil es ist nämlich besprechenswert. Und dass wir gestern keinen Podcast aufnehmen konnten, das tut uns leid. Gestern lief es wirklich nicht. Ich habe auch niemanden gefunden, mit dem ich das hätte machen können. Lass uns über die Matches erstmal von heute sprechen. Alexander Zverev traf auf Novak Djokovic heute in der Day-Session. Und wir wussten, dass Novak Djokovic angeschlagen war nach seinem Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz. Er hatte sich während des Matches eine Verletzung zugezogen am Oberschenkel. Er sagte selber in der Pressekonferenz hinterher, dass er concerned, also besorgt sei. Und er hatte dann die nächsten 2 Tage nicht trainiert. Heute hat er 1 Stunde vor dem Match dann trainiert und die Beobachter haben da schon gesagt, das sieht aber gar nicht so richtig gut aus. Ich habe über den ersten Satz nicht ganz so viel gesehen. Er hat sich zwischendurch gestretcht, er war nicht unbedingt gut drauf, aber so richtig was wollte er nicht mitteilen, hatte ich das Gefühl. Alexander Zverev auf der anderen Seite hatte sich durch sein Match gegen Tommy Paul so ein kleines bisschen gequält. Da haben wir darüber gesprochen, dass er gesagt hat, ich habe die ersten beiden Sätze gestohlen, aber er kam relativ frisch in dieses Halbfinale und deswegen entwickelte sich vom Anfang an ein sehr merkwürdiges Match, wie ich fand. Es gab einige wirklich herausragende Ballwechsel. Ich hatte wieder das Gefühl, dass Alexander Zverev etwas Probleme hatte mit dem etwas schnelleren Boden in der Rod Laver Arena. Er hat ja selber mal erklärt, abends ist der Boden etwas langsamer, abends ist der Boden oder springt der Ball nicht so hoch. Er hatte, glaube ich, ein paar Probleme. Es war ein interessanter erster Satz und nach diesem Satz, als Novak Djokovic einen Volley zum Satzball für Alexander Zverev ins Netz setzte, gab Djokovic auf. Was ist dein Eindruck von diesem ersten Satz gewesen?
Naja, also ich bin so aufgestanden, dass ich den dritten Satz gesehen hätte und habe dann natürlich gesehen, ist vorbei, habe mir den ersten Satz nochmal angeguckt und hatte also das Wissen, dass er aufgeben würde und hat man es dann aus meiner Sicht an einigen Punkten schon gemerkt. Wenn er nicht wirklich, also die Großfähigkeit von Djokovic ist immer noch in diese, sich quasi seitwärts in diese Bälle hineinzubewegen, teilweise hineinzurutschen, das hat er nicht gemacht, er hat Bewegungen abgebrochen, er ist stehen geblieben. Er hat die Schultern hängen lassen. Man kennt das von ihm, aber nicht in dem Maße. Und von daher, ich glaube, im zweiten Sehen oder für mich im ersten Sehen war es dann schon möglich, das mitzubekommen. Die beiden britischen Eurosport-Kommentatoren, die das, oder bei denen ich es dann gesehen habe, die waren allerdings auch überrascht. Also eben, ich hatte den Vorteil quasi des zweiten Sehens oder des Danachsehens mit dieser Information. Und ich muss sagen, die waren auch sehr streng mit Zverev, weil er, so haben sie es wahrgenommen, wirklich passiv gewesen ist. Mhm. Ich würde sagen, er ist häufiger passiv gewesen, nicht immer. Aber irgendwann meinte, ich glaube, es war Miles McLagan, der ehemalige Coach von Murray, nur, he's just not looking to do anything, is he? Und das ist ja für den Briten schon eine Schelte ersten Grades gewesen. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Zverev hat vielleicht drauf gesetzt, hier erstmal zu gucken, was passiert, oder Djokovic auszusitzen. Auf der anderen Seite kann man hingucken und sagen, haben wir in den letzten anderthalb Matches, die Zverev gespielt haben, irgendwas gesehen, das einen jetzt selbst oder einen annehmen lässt, dass er im Grand-Slam-Finale am Sonntag wirklich den von dir so bezeichneten neuen Zverev auspacken wird? Wahrscheinlich nicht. Und vermutlich haben wir nicht wirklich was aus dem Match gelernt, aber ich weiß nicht, ob Zverev damit so viel mehr Selbstvertrauen rausgeht, als er reingekommen ist.
Also ich finde schon, dass wir ein bisschen was gelernt haben, und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich empfand ihn auch als sehr, sehr passiv heute. Ich habe gedacht, zwischendurch hatte er so ein paar Phasen, wo er dann wirklich mal das Tempo angezogen hat, wo er auch mal die Vorhand durchgezogen hat. Aber prinzipiell, was wir heute gesehen haben in diesem ersten Satz, war der Alexander Zverev, den wir seit 7, 8 Jahren kennen, der Grand Slam Halbfinals, Finals erreichen kann. Das hat er jetzt zum dritten Mal getan. Auch wenn ihm dieser Sieg auf dem Silbertablett so ein bisschen serviert worden ist. Aber wir haben nichts Neues erfahren. Das hatten wir zwei Sätze lang gegen Tommy Paul auch nicht. Gegen Tommy Paul hat er im vierten Satz wirklich gutes Tennis gespielt. Und das war zu ähnlichen Bedingungen jetzt wie, oder zu ähnlichen Umgebungsbedingungen wie jetzt gegen Novak Djokovic. Aber ich muss es dann auch sagen, ich stimme da Miles McLagan dann komplett zu. Ich habe das Match ja in der Arena gesehen und ich habe dann auch immer zu meinem Kollegen gesagt, das ist mir zu passiv, da ist er nicht fordernd genug. Und das war für mich der alte Zverev.
Naja, es ist ja in seiner Persönlichkeit relativ offensichtlich angelegt.
Genau, darüber haben wir ja schon häufig gesprochen dann auch. Ja?
Genau, oder ja. Man kann es auch von mir als die Tennis-DNA nennen. Er wird kein anderer Spieler mehr werden. Spieler können quasi innerhalb des Rahmens, der ihnen gegeben ist, etwas ändern, aber nicht unbedingt an ihrer Tennis-Persönlichkeit. Das haben wir wirklich selten gesehen, dass das jemand gelungen ist. Und ich vermute, da muss man dann auch einiges an Arbeit im Hintergrund leisten, die da nicht auf einem Tennis-Level läuft, um das hinzubekommen. Und von daher würde ich es auch nicht erwarten. Und deswegen muss man wahrscheinlich auch die Erwartung etwas dämpfen, wenn er jetzt in das Finale am Sonntag geht. Denn da steht jemand, von dem wir annehmen können, dass er die Entscheidung suchen wird. Der ist nicht so gut in Form. Wir werden dann ja auch noch genauer auf das Match vorausblicken. Aber sagen wir so, Zverev wird höchstwahrscheinlich etwas ändern müssen oder darauf hoffen, dass Sinner eine nicht sonderlich brillante Quote an ersten Aufschlägen am Sonntag bringt. Ansonsten vermute ich, wird sich die Geschichte fortsetzen, die wir jetzt seit ein paar Jahren bei Zverev beobachten können.
Ich glaube ja, dass diese Persönlichkeitsänderung, also wie du es gerade genannt hast, dass die durchaus da ist und dass er sie durchaus erzwingen möchte, dass er sagt, er möchte gerne offensiver spielen. Und wir haben es gesehen, Hugo Humbert, der erste Satz, der war perfekt von Alexander Zverev, und da hat er dieses offensive Tennis durchgezogen. Und ich glaube einfach, sobald die Situation größer wird, also sobald es wirklich in diese ganz entscheidenden Matches, Halbfinale und Finale eines solchen Turniers geht, da fällt er dann wieder zurück in alte Mechanismen und in alte Herangehensweisen, weil das ist der sichere Part, den kennt er, den hat er seit 6 oder 7 Jahren. Der gewinnt ihm keinen Grand-Slam-Titel, aber der lässt ihn mithalten, der lässt ihn sicher fühlen. Ich glaube einfach, und das habe ich ja auch vor diesem Halbfinale für die Sportschau geschrieben, und das würde ich jetzt auch morgen dann wieder schreiben, er braucht diese offensivere Seite, die er trainiert hat, wo er dann auch die letzten Monate was für getan hat. Er hat lang und breit erzählt, Oktober und November habe ich quasi schon als Saisonvorbereitung gesehen, wo ich viel trainiert habe, wo ich gesagt habe, ich möchte dann nochmal was ändern an meinem Spiel. Ich glaube einfach, dass es im Moment die situationsbedingt für ihn in solchen Matches nicht möglich ist, aus dieser Haut rauszukommen.
Ja, ich will jetzt nicht zu viel den Psycho-Onkel geben, den gebe ich schon im normalen Alltag, aber ich versuche jetzt mal, das von dem Beispiel her aufzuräumen. Also wir haben ja alle eine bestimmte Art, mit Situationen umzugehen, in denen wir Angst haben. Der Klassiker ist, wir laufen weg oder wir stürzen uns hinein oder wir frieren quasi ein. Und da ist auch nicht unbedingt so viel dran zu ändern. Man kann daran arbeiten, das ist schon eigentlich in der Persönlichkeit in der Form angelegt. Also es ist alles ein bisschen komplexer, als ich es jetzt kurz zusammenfasse, aber ich will es nur als Beispiel nehmen. Und das würde ich jetzt mal als als Tennispersönlichkeit glaube ich nicht, dass man das einfach so ändern kann. Das kann man ändern, aber da muss man an anderen Aspekten, glaube ich, seiner Persönlichkeit dran arbeiten. Und das weiß ich nicht, ob Zverev da der richtige Typ für ist. Das werden wir wahrscheinlich rausfinden, aber ich glaube es jetzt eher nicht. Und daher, man kann an dem ändern, wie man es umsetzt, aber ich weiß nicht, ob er bereit ist, an dem was zu ändern, was dahinter steckt. Und von daher sehe ich das jetzt nicht unbedingt, aber wer weiß, vielleicht kriegt er die Chance am Sonntag, wenn Sinner in irgendeine Passivität hineinverfällt, dass er das übernimmt. Meint, das ist ja spannend am Tennis, dass es anders ausgehen kann, als man annehmen könnte.
Ich weiß nicht, welcher Fußballtrainer das mal gesagt hat und kurz darauf gefeuert worden ist. Es gibt Momente, an denen man auch die schlechtere Mannschaft mal gewinnen kann. Ich glaube, irgendein HSV-Fußballtrainer war das auch, glaube ich, mal. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Alexander Zverev hat also diesen Satz mit 7-6 gewonnen. Danach gab Novak Djokovic auf. Novak Djokovic hat den Platz dann verlassen. Er hat sehr abrupt aufgegeben. Also es gab keinen Medical Timeout mehr oder so, sondern hat sofort gesagt, das war's für mich. Heute ist mit Buhrufen verabschiedet worden. Alexander Zverev hat sich dann einige Sympathien beim Publikum dann auch wieder erlangt, als er dann gesagt hat, Leute, bitte buht ihn nicht aus. Der Mann hat 20 Jahre lang fürs Tennis alles gegeben und der hat jetzt 10-mal gewonnen und der hat dem Tennis so viel gegeben. Ja, ich weiß, ich habe viel Geld bezahlt, aber das hat er nicht verdient. Djokovic hat hinterher gesagt, es ist ein Muskelriss. Also er hat von Muscle Tear gesprochen und hat dann gesagt, eigentlich würde er gerne nächstes Jahr wieder dabei sein. Er muss schauen, wie seine Saison laufen wird. Er muss schauen, ob er fit, motiviert und gesund ist. Dann würde er gerne nochmal wiederkommen. Aber er wüsste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Novak Djokovic muss auch feststellen mit seinen 37 Jahren, auch an ihm nagt der Zahn der Zeit. Das hat Rafael Nadal gesehen, das hat Andy Murray gesehen und das hat auch Roger Federer gesehen. Irgendwann sind diese Verletzungen häufiger und irgendwann kommen sie häufiger. Und Novak Djokovic scheint im Moment in dieser Phase der Karriere zu sein.
Jetzt natürlich die Frage, kriegt er eine Verletzung wie die anderen drei, die seine Karriere de facto beendet oder beendet? Das ist ja bei allen eigentlich so gewesen. Das wissen wir noch nicht. Aber er scheint sich schon schwerer zu tun, solche Turniere durchzuhalten. Er hat ja eine sehr ähnliche Geschichte hier vor 2 Jahren, hat es dann über die Ziellinie geschafft. Aber da ist, glaube ich, sein Körper dann wohl wirklich nicht mehr in der Lage zu. Ich vermute, seine realistische Chance auf einen Grand-Slam-Titel in diesem Jahr ist der Rasen und ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, dass, sagen wir mal, er beendet das ja als die Nummer 17, dass er dann noch weitermacht und er wird wahrscheinlich sehr genau überlegen, wo und wie er seinen Abschied nimmt. Ich denke, einen Grand Slam-Titel hätte er noch gerne und dann wäre ich nicht überrascht, wenn er es im Herbst dann auch sein lässt.
Novak Djokovic, also ausgeschieden, Alexander Zverev steht im Finale und er trifft auf Jannik Sinner und Jannik Sinner war von vornherein der Favorit gegen Ben Shelton. Ben Shelton hatte auch schon ein paar Meilen mehr auf dem Tacho in diesem Turnier, hatte einige Male wirklich kämpfen müssen und ging natürlich als Außenseiter in diese Partie. Aber der erste Satz war hochunterhaltsam. Shelton konnte mit seiner Vorhand und seinem Aufschlag immer wieder dann für Akzente sorgen, hatte auch Breakbälle. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er im ersten Satz eine ganze Menge hat liegen lassen, auch im Tiebreak, als er 2 Satzbälle hatte, beziehungsweise vor dem Tiebreak hatte er 2 Satzbälle. Als er die nicht nutzen konnte, zog Jannik Sinner dann im Tiebreak davon. 5-0 führte er, 7-2 ging dann der Tiebreak aus und im zweiten und dritten konnte Ben Shelton das Tempo nicht mehr mitgehen. Shelton hatte Probleme mit den Oberschenkeln. Ich glaube, er hat Krämpfe gehabt. Aber die größere Nachricht in diesem Kontext ist, dass ja auch Jannik Sinner Krämpfe bekommen hat am Ende des Matches. Hatte sich zwischendurch auch mal an die Hüfte gefasst. Wir wissen, dass er krank war oder vielleicht sogar immer noch kränklich ist. Aber das sollte auf jeden Fall ein Alarmsignal für Jannik Sinner sein, dass er nach so einem Match, ja, es waren 2,5 Stunden, aber es waren nur 3 Sätze, dass er da am Ende körperliche Probleme bekommt.
Ja, und ist ja für uns die ganze Geschichte nicht einzuschätzen. Er hat ja auch nicht viel zu gesagt über die Woche.
Ich überhaupt nichts.
Richtig, nichts. Überhaupt. Also, dann werden wir jetzt auch nichts mehr rausfinden vor Sonntag. Muss man sehen. Ist es eine Krankheit gewesen, dann kann er sich natürlich erholen. Ist es am Ende doch irgendeine Form von Verletzung, dann wird es vermutlich schwieriger für ihn, sich zu erholen. Es war ja heute auch ein Match, bei dem er gefühlt immer der Bessere war, trotzdem im ersten Satz nicht gut aufgeschlagen hat. Und ich glaube, die Quote war bis Ende des ersten Satzes so um die 40%. Und dadurch war Shelton die ganze Zeit drin. Und Shelton hat sich insgesamt auch teuer verkauft, hat gerade bei den längeren Ballwechseln heute gut ausgesehen. Aber es gibt ja eine Zahl, die ist ihm dann ja zum Verhängnis geworden. Er hat beim dritten Schlag, also da, wenn er den Return zurückbekommen hat, 17 Unforced Errors gemacht. Das heißt, da wollte er die Entscheidung finden, erzwingen, auf jeden Fall suchen, und das ist schiefgegangen. Und ich hatte jetzt bis auf die Phase Ende des ersten Satzes, wo Shelton aufgeschlagen hat auf den Satz, nie Sinner in Topform gesehen. Er musste allerdings auch nie in Topform gehen. Da hat er es gut gemacht. Ja, da hätte Shelton mehr ans Netz kommen können, hätte vielleicht ein klein bisschen sicherer spielen können. Aber zum Beispiel der erste Satzball, ich fand es war ein guter Aufschlag mit viel Schnitt nach außen. Den hat Sinner dann ziemlich tief zurückbekommen und hat ihm dadurch quasi den Aufschlagsvorteil genommen. Aber Shelton ist lange im Ballwechsel drin geblieben und dann macht Sinner halt den Punkt. Also ich glaube, super viel vorwerfen kann er sich nicht. Hat relativ viel für seine Möglichkeiten aus dem Match rausgeholt. Und wie gesagt, Sinner hatte ich nicht das Gefühl, dass der wirklich hochschalten musste. Aber ich habe das ganze Turnier bis auf die körperliche Geschichte gegen Rune nicht das Gefühl gehabt, dass Sinner hier an irgendwelche spielerischen Grenzen ran musste.
Nee, an spielerische Grenzen ist er sicherlich nicht rangekommen. Körperliche Grenzen könnten tatsächlich sein. Und wir wissen es, wie gesagt, nicht. Spekulationen gibt es hier zuhauf auf der Anlage, dass er eine Lungenentzündung hatte, dass es ein grippaler Infekt war etc. Dann die Hüftprobleme, die ja letztes Jahr aufgekommen sind. Also Spekulationen gibt es genug. Wir wissen nur leider überhaupt nicht, worum es da wirklich geht. Was mir bei Ben Shelton aufgefallen ist, wo du gesagt hast, gerade der dritte Schlag war so viele Unforced Errors. Ben Shelton hat mit Macht versucht, dieses Match zu verkürzen und bloß keine langen Ballwechsel einzugehen. Und da sind ihm die Dinger dann immer ins Netz gehauen, beziehungsweise an die Plane.
Ja, wobei, ich guck mal, naja doch, also ungefähr 60% waren kurze Bälle, 40 waren längere, und die hat er aber nur mit 39-48 verloren. Also teuer hat er sich verkauft. Man muss sagen, Sinner hat diesmal ungewöhnlich viele Unforced Errors in längeren Ballwechseln gemacht, 18 Stück für Schläge oder Ballwechsel, die länger als 5 Schläge waren. Das ist für ihn sehr viel. Ist in den vorherigen Runden auch nicht so gewesen. Kann man natürlich sagen, war jetzt vielleicht eine gewisse Ungeduld drin, vielleicht wollte er die langen Ballwechsel nicht gehen, vielleicht hat er schon gemerkt, dass sein Körper das heute nicht packt. Wie gesagt, das sind alles Spekulationen, weil wir es nicht rausfinden werden. Sinner ist nicht der Typ, der ihm das dann nachher episch darlegt und uns mitnimmt auf diese Reise. Könnte man jetzt mal so in die Richtung spekulieren. Ist nicht so, dass Shelton da keine Fehler gemacht hätte. Insgesamt, das können wir festhalten, war es jetzt nicht das hochklassigste Halbfinale.
Nein, das war es nicht. Was ich gerne noch ansprechen wollen würde. Ich habe Jannik Sinner in diesem Turnier relativ wenig verfolgt. Zu gut waren seine Matches, beziehungsweise zu klar waren seine Matches, zu überlegen war er seiner Konkurrenz. Was mir heute mal wieder aufgefallen ist, und das ist mir letztes Jahr mehrfach auch aufgefallen, ist die unglaubliche Stabilität in den Bewegungen von Sinner. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, dass er quasi zu kaum einem Ball falsch steht. Selbst wenn er geschickt wird, wenn er wirklich in die Ecken muss. Es gibt keinen Moment, wo man das Gefühl hat, da muss er einen Notschlag machen, sondern er steht quasi immer richtig. Und das, finde ich, ist eine der ganz großen Stärken von Jannik Sinner. Wir können über Vorhand, wir können über Rückhand, wir können über den Aufschlag sprechen. Meiner Meinung nach ist das, was ihn im Moment vom Rest des Wettbewerbs abhebt, dass er nie eine Situation hat, bei der er einen Verlegenheitsschlag machen muss.
Ich würde sagen, wir können das erweitern. Jannik Sinner hat keine Schwäche im Spiel. Oder fällt dir jetzt eine auf die Schnelle ein?
Nö. Also wie gesagt, die körperliche Schwäche, weil er hatte zwischendurch mal ein paar körperliche Probleme auch im letzten Jahr. Das ist das Einzige, was mir jetzt auffallen würde. Aber das Spiel an sich, das beherrscht er relativ gut.
Es greift halt alles ineinander. Und du hast ja den einen Aspekt gerade beschrieben. Er ist einer der besten Aufschläger auf der Tour. Er ist vermutlich der beste Return-Spieler auf der Tour. Er bewegt sich fantastisch. Er ist sehr gut in der Offensive, ist immer noch einer der besten Defensivspieler auf der Tour. Also er ist wirklich ein kompletter Tennisspieler. Es ist halt, da hat er so ein bisschen das Djokovic-Problem. Es sieht nicht so spektakulär aus wie bei Alcaraz oder früher wie bei Nadal und Federer. Aber es ist halt so komplett, dass irgendwas schiefgehen muss, damit es nicht klappt. Und in den letzten 12 Monaten waren das meistens Verletzungen, die schiefgegangen sind. Oder es war Alcaraz in Topform. Und ansonsten hat Sinner ja quasi nicht verloren. Und das ist halt das Ding. Er er hat eben etwas, wo ein Match, was heute nicht gut läuft, wie gesagt, der Aufschlag hat nicht gepasst, waren zu viele Fehler drin, körperlich war er nicht so ganz da und trotzdem gewinnt er in 3 Sätzen. Mhm. Und deswegen ist im Moment der Favorit gegen jeden außer Alcaraz und sogar ein ziemlich klarer Favorit, weil bei ihm können Sachen schief laufen und bei Gegnern dürfen sie eigentlich nicht schief laufen, um ihn zu besiegen.
Ja, das hast du ganz nett auf den Punkt gebracht. Jannik Sinner ist halt sehr, sehr schwer in Verlegenheit zu bringen. Das wollte ich dann damit noch einmal sagen. Und wie er sich bewegt, das ist außerordentlich. Und das sehen wir ganz selten. Und du hast es richtig gesagt, es ist nicht so attraktiv wie damals bei Novak Djokovic in seinen besten Zeiten. Und man denkt dann, ja, für auch langweilig oder so. Das ist schon fast mit einer sterilen Kühle gespielt, wie er das macht.
Er hat natürlich auch ein bisschen eine kühle Ausstrahlung. Ne?
Hat er,
Also müssen jetzt nicht alle Ski-Klischees hier rausholen oder so. Das hat ihm sicherlich auch geholfen, dass er so ein toller Skifahrer war. Aber auch wenn ich, er hat diese eine lustige Werbung mit der Sonnencreme. Da finde ich ihn ganz charmant drin. Aber ansonsten ist er halt wirklich, puh.
Er ist nicht der Südtiroler Heißblüter.
Ist eher so die Holzschnitzkunst unter den. Ne?
Aber sein Tennis ist.
Ohne den Menschen jetzt zu nahe zu treten.
Aber sein Tennis ist alles andere als Holzschnitzkunst. Das können wir dann auch sagen. Jannik Sinner gegen Alexander Zverev ist das Finale am Sonntagabend, 19.30 Uhr. Wir hoffen, dass beide fit sind und dass wir ein großes Finale erleben können. Jetzt müssen wir allerdings auf die beiden Frauen-Halbfinals von gestern zu sprechen kommen. Und da lohnt es sich an beiden oder mit beiden Halbfinale zu beschäftigen. Erstmal das von Aryna Sabalenka gegen Paula Badosa. 6-4, 6-2 heißt es. Das Ergebnis, da denkt man vielleicht, ja, das war Business as usual. Und Aryna Sabalenka war auch die bessere. Aber Paula Badosa hat gestern aus diesem Match ein sehr unterhaltsames gemacht, wie ich fand. Sie hat die Quote der ersten Aufschläge war nicht hoch genug, meiner Meinung nach. Und sie hat es nicht geschafft, über die gesamte Spiellänge ihre Länge in den Grundschlägen zu behalten. Weil immer, wenn sie ein kleines bisschen zu kurz wurde, hat Aryna Sabalenka gnadenlos zugeschlagen. 6-4, 6-2 heißt es am Ende. Und nach wie vor bin ich enorm beeindruckt, wie, mit welcher Power Sabalenka spielt, mit welcher Genauigkeit auch Sabalenka spielt. Weil das ist ja nicht nur stupides Draufgedresche, sondern sie trifft damit ja die Linien. Das ist so ähnlich wie bei Iga Świątek in den Runden zuvor, wo man gedacht hat, sie trifft alle Linien. Auf Sand würde man sagen, sie putzt alle Linien sauber. Hier ist es aber so, dass Aryna Sabalenka das inzwischen diese Power mit einer ungeheuren Präzision vereint. Und das ist wirklich, ja, es ist wirklich fantastisch, wie sie gespielt hat.
Ja, der Sieg ist erspielt worden, würde ich mal sagen. Also eben hier meine heißgeliebten Verteilung der Ballwechsel. Gucken wir uns den mittleren Ballwechsel an, 13-3 Winner. Und das ist die Kategorie, die auch am klarsten an sie gegangen ist, prozentual. Und hier hat sie also wirklich in 35 Ballwechseln, die auf dieser Länge waren, 13 Mal mit dem Winner abgeschlossen. Und Badosa hat 3 Mal mit dem Winner abgeschlossen. Und das ist halt wirklich die Kategorie, die man sich erspielt. Da schickt man den Gegner nach außen oder bewegt ihn und dann wird abgeschlossen. Und das ist ihr hier halt wirklich auf sehr gute Art und Weise gelungen. Und da hat sie sich den Vorsprung erspielt. Und das ist halt, was Sabalenka auszeichnet. Sie hat nicht nur die Power und sie hat nicht nur mittlerweile genug Fitness und Kondition, um auch in die langen Ballwechsel reinzugehen und da jetzt nicht so den kürzeren zu ziehen und der Aufschlag ist nicht nur stabil genug, sondern sie erspielt sich die Punkte. So ein bisschen wie Serena, die ja auch immer im Verdacht stand, einfach nur eine Powerspielerin zu sein, die aber ein so gutes Verständnis vom Spiel hatte. Da würde ich sagen, ist Sabalenka noch ein klein bisschen hinterher. Aber ist es nicht mehr so weit von entfernt, genauso wie Serena das eben hatte und ihre Gegnerinnen quasi auch taktisch sich einfach zurechtgelegt hat, macht Sabalenka mittlerweile auch.
Aryna Sabalenka steht also im Finale und sie wird die Favoritin sein gegen Madison Keys. Madison Keys hat allerdings gestern, ich habe mich gestern hinreißen lassen zum Match des Jahres, hat sich in einem Match des Jahres gegen Iga Świątek durchgesetzt mit 5-7, 6-1 und 7-6. Und alles schien vorbei zu sein im dritten Satz beim Stand von 5-5, als Madison Keys ihren Aufschlag nicht halten konnte. Ein Aufschlagspiel zuvor hatte sie einen 0-40 zu einem Spielgewinn noch umdrehen können. Hier war es zu spät. Iga Świątek schlug bei 6-5 auf, konnte nicht ausservieren und dann ging es in einen Match-Tiebreak und den gewann Madison Keys mit 10-8. Ab dem zweiten Satz hat sie meiner Meinung nach mutigstes Tennis gespielt. Mutig ist der Ausdruck, der mir dazu einfällt, zu dem, was Madison Keys gemacht hat. Sie hat Sie hat nicht zurückgesteckt, sie hat weiter ihren offensiven Stil durchgesetzt, sie ist nicht zurückgegangen und Iga Świątek hat nach dem zweiten Satz, den sie glatt verloren hat, hat sie einmal den Platz verlassen und konnte dann nicht wieder das Spiel übernehmen. Das hatte sie nie so richtig zu 100% im Griff und das finde ich ist die größte Leistung von Madison Keys, dass sie wirklich mutigstes Tennis die ganzen drei Sätze gestern gespielt hat.
Ja, und auch mal eine Zahl, um das zu unterstreichen, dass Świątek das nicht im Griff hatte. Sehr ausgeglichen von den Zahlen. Der ganze dritte Satz, eine Zahl fällt auf, die ein Unterschied ist. Hier die kurzen Ballwechsel, also 1-4 Schläge. 0 Winner für Iga Świątek im ganzen dritten Satz, 11 Winner für Madison Keys. Und ansonsten wirklich exakt selbe Zahl bei den Unforced Errors, bei den Forced Errors, in den Ballwechseln, alles sehr ähnlich gewesen, aber 11-0 Winner. Das heißt, da, wo Świątek in den Runden zuvor auspacken konnte, in ihren Returns, wo sie ja wirklich den Aufschlag der Gegnerin teilweise zerstört hat, da kann man das mal sagen, oder selber in der Lage war, schnell Gas zu geben, da hat sie jetzt hier nicht zusetzen können. Ah, die Länge hatte sie ja weiterhin, sie war in den Ballwechseln wahrscheinlich insgesamt die leicht bessere Spielerin, aber ihr ist es nicht gelungen, in diesen kurzen, und die braucht man halt in den allermeisten Fällen für die Entscheidung zu sorgen. Da war Keys da und da hat Keys dann den Unterschied gemacht.
Sie hatte eine tolle Beinarbeit gestern. Madison Keys hat sich auch immer richtig hingestellt, hat das wirklich gut gemacht, hat stark gespielt. Und vor allen Dingen diese längeren Ballwechsel, die sie dann auch gespielt hat, konnte sie mitgehen. Da war nicht sofort nach dem dritten Ball der Fehler oder so, sondern es war wirklich, wirklich stark gespielt. Und das, da habe ich gestern den Hut vorgezogen. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer waren absolut begeistert von diesem Match. Und würdest du da mitgehen, dass es dieses Jahr schon eine ganze Menge braucht, um ein besseres Match als dieses hier herbeizuführen?
Da bin ich natürlich im Moment die falsche Person zu fragen. Ich habe das Resultat ja durch dich rausgefunden. Ich war erst um 18 Uhr aus der Arbeit raus. Ja. Und da habe ich da darf ich gar nicht aufs Handy gucken auf der Arbeit. Also dürfte schon, aber die Kinder dürfen es nicht. Also mache ich es natürlich auch nicht. Und dann habe ich mir nachher hier die, weiß der Geier, so einen 15-Minuten-Zusammenschnitt, wo halt alle Punkte ganz schnell hintereinander gedingst werden. Von daher, die Stimmung habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe jetzt eher die Qualität sehen können. Aber du bist, glaube ich, ja nicht der Einzige, der das so empfunden hat, oder? Das war jetzt scheinbar so ein Konsens, dass das ein Match des Jahres ist.
Ja, das war wirklich Konsens gestern. Die Ballwechsel waren so, so toll alle und es war bis zum Ende war es so, dass beide Spielerinnen die Entscheidung gesucht haben. Da war kein einziger Ballwechsel dabei, wo man gesagt hat, oh, die beiden wollen Fehler vermeiden. Madison Keys hat in den ganz entscheidenden Situationen ist sie auf den Winner gegangen und da gab es zwischendurch Longline-Rückhand-Winner von ihr, wo man gedacht hat, wow, das kannst du also auch noch. Und sie ist dann die verdiente Siegerin. Das ist kein Glück gewesen gestern von Keys. Das ist eine herausragende Leistung gewesen. Und wenn sie jetzt nach Iga Świątek dann auch noch Irina Sabalenka besiegt und du mit deiner Vorhersage ganz recht hast, dann können wir den Podcast auch dicht machen.
Ich meine, im Viertelfinale hat sie ja noch Rybakina geschlagen, ne? Ja. Und das war eine enge Geschichte, hat sie aber geschafft. Davor hat sie Daniel Collins geschlagen. Also wäre schon natürlich einer der besseren Läufe, die wir zu einem Grand-Slam-Sieg gesehen haben. Ich glaube nicht mehr, dass sie 3-5 Grand-Slam-Turniere gewinnt. Vielleicht hat sie hiernach noch 1-2 Chancen. Und die Karriere ist auch nicht ganz so verlaufen, wie ihr das zumindest vorausgesagt worden ist. Aber das ist jetzt schon ein herausragendes Turnier gewesen bisher. Das kann man gleich nicht anders sagen.
Also sie hat gestern auch noch darüber gesprochen, wie häufig sie noch an das Finale 2017 bei den US Open denkt gegen Sloane Stephens. Die Älteren werden sich erinnern, damals eine überforderte, nervöse Madison Keys, die kaum etwas entgegensetzen konnte und Sloane Stephens ist damals zu ihrem Sieg so ein bisschen gecruised und sie hat gesagt, sie wusste nicht, ob sie nochmal eine Chance bekommen würde und dass sie nochmal diese Chance bekommen würde, dafür sei sie sehr dankbar. Sie hat auch gesagt, die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen keine langen Ballwechsel erwarten morgen in diesem Match gegen Arina Sabalenka. Aber, dass so ein Match auch richtig gut sein kann, das hat das Finale, war es vorletztes Jahr, Sabalenka gegen Rybakina, dann hier bewiesen, dass wirklich dann auch tolles Tennis dort gezeigt werden kann bei kürzeren Ballwechseln. Und ich bin extrem gespannt auf dieses Match.
Und?
Ja.
Oh, Entschuldigung.
Nee, mach mal ruhig weiter.
Die beiden haben ein sehr denkwürdiges Match vor anderthalb Jahren bei den US Open gespielt, das auch hochklassig war, was Madison Keys, und das habe ich eher gedacht, dass sie das brechen würde, noch mehr als das US Open Finale, das hätte sie fünfmal nach Hause bringen müssen gegen Sabalenka und hat es dann noch weggegeben. Wirklich ja auch in einem ganz dramatischen Ende. Und wenn wir das nochmal bekommen, ja, dann übertrifft es vielleicht noch alleine einfach, weil es ein Finale ist. Das, was wir zwischen Świątek und Keys gesehen haben. Aber ich glaube auch, dass das jetzt zumindest kein Reinfall wird. Da wäre ich jetzt überrascht von, wenn das jetzt einfach so vor sich hin plätschert und am Ende Sabalenka 2-2 gewinnt.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also, das Finale bei den Frauen steht auch, das bestreiten Aryna Sabalenka und Madison Keys. Das Frauendoppelfinale, das bestreiten Katerina Siniakova und Taylor Townsend auf der einen Seite und Su Weijie und Jelena Ostapenko auf der anderen Seite. Und das Spiel läuft am Sonntagmorgen vor dem Herrenfinale und ich weiß ganz genau, dass ich mir das komplett anschauen werde, weil die beiden Halbfinals heute, die hatten alles. Siniakova und Townsend haben gegen Mira Andreeva und Diana Schneider gewonnen in drei Sätzen. Und Su Weijie und Jelena Ostapenko gewannen gegen Gabi Dubrowski und Aaron Routliff in drei Sätzen. Und ja, besser kann es doch nicht werden als das Doppelfinale, oder?
Wann läuft das? 5 Uhr oder sowas?
Ja, 5 Uhr, glaube ich.
Ja, siehst du, ich weißt du noch gar nicht, aber ich gehe von Samstag auf Sonntag Techno tanzen.
Dann kannst du ja angucken.
Ja, na, 5-6 Uhr sollte ich nach Hause kommen, schlafe ich kurz und dann machen wir das Verref. Aber ja, mal schauen, ob ich es mir anschauen werde. Aber es ist zumindest sehr viel Ausstrahlung auf dem Platz.
Da ist sehr viel Ausstrahlung auf dem Platz, das glaube ich, können wir wirklich so sagen. Das Herrendoppelfinale, das bestreiten auf der einen Seite Simona Bolelli und Andrea Vavassori. Die haben gegen André Göransson und Sam Verbeek gewonnen mit 2-6, 6-3, 6-4. Und sie treffen auf die Wimbledon-Sieger Harry Heliovaara und Henry Patton. Die haben gestern in einem ganz, ganz engen Match Kevin Kravitz und Tim Pütz besiegt mit 6-4, 3-6, 10-7 im Match-Tiebreak oder 7-6 und dann 10-7 im Match-Tiebreak. Sie lagen mit 6-4 zurück im Match-Tiebreak und haben dann 6 der letzten 7 Punkte gemacht. Bis dahin war es ein Cointoss zwischen den beiden. Und Heliovaara und Patton haben jetzt das Finale erreicht. Heliovaara hat dann nochmal gesagt, ja, Leute, ich habe mir vor ein paar Jahren gar nicht träumen lassen, dass ich nochmal hier stehe, auch Wimbledon gewonnen habe. Der hatte ja seine Karriere schon beendet, hatte einen Bürojob angenommen und hat sich dann gedacht, ach komm, ich versuch's doch nochmal auf der Doppeltour. Und das war eine der besseren Entscheidungen seines Lebens, möchte man sagen.
Ja, wird vielleicht nicht mehr so viel arbeiten müssen später, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also das ist das ist das Doppelfinale und das Mixed-Finale hat heute schon stattgefunden. Olivia Gadecki und John Peers sind die neuen Mixed Australian Open-Sieger. Sie haben in einem Wildcard-australischen Duell gegen Kimberly Birrell und John Patrick Smith gewonnen mit 3-6, 6-4 und 10-6 im Match-Tiebreak. Olivia Gadecki, für sie ist es der erste Grand-Slam-Titel, für John Peers ist es der dritte. Einmal Doppel hat er einen Grand-Slam und 2 Mixed-Titel. Ich hatte gedacht, er hätte mehr Titel in seiner Karriere geholt.
Ja, Olympiagold, glaube ich, geholt, ne?
Ja, genau.
Aber der hat immer so ein bisschen den Stinkstiefelruf, deswegen laufen ihm, glaube ich, auch die Doppelpartner ab und an mal weg. Weiß nicht, ob das noch so ist.
Das ist immer noch so. Das kann ich bestätigen. Ja. Das ist immer noch so.
Und ich glaube, nicht jede Beziehung hält super lange bei ihm.
Wie hat Andreas Mies gesagt, er ist sehr intensiv. Ja. Hat er mir letztes Jahr erzählt, als die beiden zusammen gespielt haben.
Ja. So, gespielt haben, wie wir gespielt festhalten haben können.
Genau, genau. Also das Mixed-Finale ist zu Ende. Olivia Gadecki und John Peers sind die Sieger. Morgen und übermorgen wird es wieder einen Podcast geben. Wir werden jetzt die letzten beiden Tage natürlich dann auch begleiten. Und dann haben wir es fast so täglich wie möglich geschafft, diese Australian Open zu begleiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, die beiden möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.